Wie ist das Bild, das so mega stark ist, wenn du jetzt daran denkst? Kannst du beschreiben, was du da siehst?
Ja, das wäre eine Wohnung. Ich sehe da zwei Türen, die sie dann um eine Ecke kommen würden. Sie fuchteln mit den Händen. Papi, wir haben etwas gesehen. Oder komm mal dort hin schauen. Das ist ganz toll dort. Es ist einfach die Ausdrucksweise und die Freude, die sie einmal hatten. Oder? Wie sie einem etwas wollen mitteilen. Oder? Und wie sie natürlich einem auch stundenlang permanent in Beschlag genommen haben. Das ist irgendwie absolut fordernd gesehen. Es ist aber auch absolut etwas Tolles gesehen. Ja. Das sind halt die Erinnerungen, die ich lang hatte. Und das sind, ja, vermutlich sind es dann auch ein bisschen verklärte Erinnerungen, oder? Man hat ja nichts mehr. Man hat nur noch das und man krallt sich irgendwie an das, oder?
Das Einzige, was an Martin jetzt noch bleibt, sind seine Erinnerungen, seine inneren Bilder. Sein eigenes Bild von sich als Vater, das muss er loslassen.
Immer mit ein bisschen Widerwillen, weil eigentlich ist es schön, wenn man mal einfach loslassen kann, oder?
Loslassen, ja. Aber immer in der Hoffnung, wenn seine Kinder dann mal erwachsen sind, dann... Wenn sie selber denken, dann. Doch die Realität holt ihn schnell wieder ein. Die Hoffnung wicht wieder der Angst.
Ohnmacht. Ein Vater und seine verlorenen Töchter. Eine Podcast-Serie von der Janine Bohrer und dem Roland Schnetz. 5. und vorerst letzter Teil. Resonanz oder die Schwierigkeit des Loslassens. Nochmal die Frage an dich. Wie gut kannst du loslassen?
Seit knapp 3 Jahren sabotiert die Mutter den Kontakt zwischen dem Papi und den Kindern, die jetzt übrigens vom Kinderheim wieder daheim sind.
Das ist einmal das, was alle denken.
Aber dann kriegt die Gemeinde Anfangsjahr Post.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir melden uns per sofort von der Gemeinde ab. Wir sind ins Ausland gezogen. Mit freundlichen Grüßen.
Meine lieben Mädchen, der Wahnsinn geht immer weiter. Immer, wenn ich meine, das sei jetzt das Schlimmste und Anstrengendste gewesen, ist eure Mutter nochmals zu etwas Irrerem imstande. Seit einem Monat seid ihr nicht mehr im Kindergarten und in der Schule. Und vor 3 Tagen habe ich erfahren, dass eure Mutter alles in der Wohnung dem Brockenhaus Liestal übergeben hat.
Und jetzt weiß niemand mehr, wo sie sind.
Es ist schwierig, sehr schwierig. Am schlimmsten ist die Ungewissheit, wie es euch geht.
Die Behörden, die rotieren.
Sehr geehrte Frau Gerichtspräsidentin, mir ist es vollkommen egal, wer von der Behördenseite welche Kompetenzen und Befugnisse besitzt. Niemand weiß auch nur im Geringsten, wo sich meine Töchter mit ihrer Mutter aufhalten und wie es ihnen geht.
Angst und Chaos.
Zur gleichen Zeit macht Martin eine Vermisstanzeige bei der Baselbieter Polizei.
Und die Baselbieter Polizei kontaktiert die Flughafenpolizei Zürich und die antwortet per Fax.
Hallo Stefan.
Das ist der zuständige Polizist bei der Baselbieter.
Die weiteren Abklärungen haben ergeben, dass Frau XY mit ihren Kindern vom Flughafen Basel am 10. Februar 2003,
also schon vor 3 Monaten,
von Basel über Frankfurt nach Bangalore in Indien abgeflogen sind.
Mit übrigens 60 Kilo Übergewicht.
Wo 3.316 Franken noch zusätzlich gekostet haben.
Die Baselbieter Polizei weiss also im Frühling.
Und diese Jahreszeit soll man sich jetzt kurz merken.
Genau, also seit dem Frühling, genau seit Mai, weiss die Polizei, dass die Familie von Martin in Indien ist.
Aber, und jetzt kommt's.
Sie sagt einfach nichts. Nichts. Nada. Niemandem.
Für Martin ist das eine unglaublich schlimme Zeit. Er hat keine Ahnung, wo seine Mädchen sind und auch nicht, wie es ihnen geht. Weil das, was die Polizei weiss, das weiss er ja nicht.
Meine lieben Mädchen, ich weine und weine. Es sind Tränen, welche ich lange Zeit nicht mehr weinen konnte. Doch manchmal kommt es mitten am Tag eine tiefe Traurigkeit. Die Polizei hat immer noch nichts gefunden.
Ja doch, eben, sie hat.
Und währenddem die Baselbieter Polizei weiss, wo die Kinder sind, suchen andere Behörden vom gleichen Kanton weiter.
Zum Beispiel das Gericht.
Das Kantonsgericht Basel-Land vermutet nämlich, dass die Ex mit den Kindern zu Deutschland ist, genau wo Weil am Rhein, gerade auch an der Grenze.
Und darum, weil Weil am Rhein außerhalb der Schweiz ist, wird der Bund eingeschaltet, genauer das EDA.
Jetzt haben wir Sommer.
Die Kinder sind seit 5 Monaten weg.
Sie haben euch gefunden. Ich habe von meinem Anwalt erfahren, wo ihr seid. In Deutschland. Ich denke, ich werde bald mehr wissen.
Und dann am 7. August endlich.
Ein halbes Jahr, nachdem die drei verschwunden sind, durchsuchen die deutschen Behörden die Wohnung Zweil am Rhein.
Sie wollen der Mutter wieder die Töchter wegnehmen und die ins Kinderheim Vogelsang zurückbringen, wo sie ja schon mal gewesen sind.
Der Grund, die Behörden sorgen sich ums Wohl der
Kinder. Ich war einfach da. Ich habe einfach vor dem Eingang gewartet. Das ist dann stundenlang. Irgendeinmal hat man dem, ich glaube, mein Anwalt hat mir dann den Tag gerufen und gesagt, dass die Aktion im Sand verlaufen. Respektive, die ist nicht im Sand verlaufen, die ist durchgeführt worden, aber einfach ohne Ergebnis. Die würden schon lange nicht mehr dort wohnen. Die sind schon Monate vorher wieder ausgezogen. Oder?
Hey, das glaubst du nicht, Janine. Das glaubst du nicht. So eine Kommunikationspanne, das haben wir echt nicht vorstellen können. In dieser Situation jetzt, dass das passiert.
Also, wenn ich das Dokument das erste Mal gelesen habe, ich auch das Gefühl gehabt, das dürfte doch nicht wahr sein. Und ich habe mir dann so vorgestellt, wie sich der Martin muss fühlen. Also, wenn man nicht weiss, wo die Kinder sind, wissen gut und also in seinem Fall ja auch ein bisschen, ob sie überhaupt noch leben. Ich stelle mir das so schlimm vor.
Ja, und die Angst war ja immer da gewesen. Latent.
Und aber auch, wir haben den Martin ja kennengelernt, jetzt recht intim, und wir haben auch festgestellt, immer wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, wenn er sich eigentlich ohnmächtig fühlt, wird er trotzdem wieder handlungsfähig und macht den nächsten Schritt.
Der Martin verlangt die Polizeiakte.
Und bekommt sie. Ist aber eine super dünne Akte.
Meine lieben Mädchen, ich weiß nicht mehr, was machen. Ich bin müde, sehr müde. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Die Behörden machen nichts mehr. Als letzten Versuch schreibe ich jetzt noch einen Brief an Regierungsrätin Pecoraro.
Und der wirkt.
Die Baselbieter Regierungsrätin hört der Hilfeschrei und stellt darauf ab, auch die Polizeijagde.
Und sie weiss sofort, wo die Kinder sind.
Weil im Gegensatz zu Martin hat sie die vollständige Akte bekommen mit dem Fax von der Zürcher Polizei vom Frühling.
Roland, fassen wir mal zusammen. Die Kinder sind seit dem Februar in Indien. Die Baselbieter Polizei weiss das seit dem Mai. Mhm. Aber erst seit dem September weiss es der Martin.
Mhm. Was wir nicht wissen, warum der entscheidende Fax in den Unterlagen von Martin nicht drin war.
Also man kann wirklich sagen, es ist relativ viel schief gelaufen bei dieser Suche. Aber manchmal hat man ja auch ein bisschen Glück im Unglück, oder wie man das sagen will. Und Ein enger Mitarbeiter von der Sabine Pegoraro, der hat indische Verbindungen. Und der hat all die Informationen, die er von dieser Akte hatte, hat er miteinander verbunden und hat für sich eins und eins zusammengezählt.
Und dann kommt er zum Schluss. Indien, Puttaparthi, Sai Baba.
Sekte.
Mein Name ist Georg Schmid, ich bin Mitarbeiter der Informationsstelle Relinfo, der Leiter Religionsexperte.
Wir reden heute ein bisschen über Sai Baba. Wer war der Sai Baba?
Der Satya Sai Baba war ein indischer Guru, ist aus dem Hinduismus herausgekommen. Er ist 1926 auf die Welt gekommen und in der Schweiz ist er unglaublich populär geworden, so ab Mitte 90er Jahre und bis zu seinem Tod 2011 war er der beliebteste von allen indischen Gurus in der Schweiz. Also Tausende von Schweizerinnen und Schweizer sind auf Puttaparthi gereist, um den Sai Baba zu besuchen. Und, er hatte eine Lehre gehabt, die extrem niederschwellig war. Also, es war eine Religion von der Liebe, wo, wer will da etwas dagegen haben? Das war für jeden Mensch attraktiv, weil er eben keine grossen Vorschriften gemacht hat.
Südindien, Puttaparthi, Ashram, Guru. Dort sind also irgendwo ein Martin seine Mädchen.
Wobei, also Indien ist ja gross, oder? Ist doch schwierig. Aber es war ja dann auch so gewesen. Auf jeden Fall hat er dann, ja, also ich habe dann, glaube ich, auch gesagt, das ist, ja, man muss einfach gehen. Also, ich meine, es gibt ja keine Ruhe.
Die Patricia, die Ex-Freundin von Martin. Die beiden gehen auf Indien. Sie wollen wissen, wo die Mädchen genau sind und vor allem aber auch, wie es ihnen geht.
Wir sind dann auf einem Holpenweg nach der Puttaparthi gefahren mit einem Taxi und sind dann dort in ein Hotel, haben übernachtet und zwei oder drei Tage lang haben wir einfach gesucht und gesucht und gesucht. Schulen abgeklappert und nichts gefunden und schlussendlich sind wir auf der Polizeistation.
Und dort erzählt Martin der Polizei seine Geschichte. Der Polizeichef hört zu und hat eine Ahnung. Er vermutet, wo die Mädchen sind. Die Ashrams von Sai Baba sind das Puttaparthi bekannt. So bestellt er Martin und Patricia am nächsten Tag wieder auf den Posten und verspricht ihnen, dass er die Kinder bringe. Stellt aber Bedingungen.
Dann hat es geheißen, wir sitzen hinten, sie sitzt vorne mit den Kindern und er redet mit den Kindern.
Er, das ist der indische Polizist.
Das war natürlich so ganz ein schmuckloser Raum gewesen, oder? Also auch vorne, grosses Tisch und Stuhl, dann hat es so ein paar Bankreihen gegeben. Ja, die eine ist ja, die Jüngere ist ja nur am Hals von der Mutter gegangen und hat geheult.
Ich durfte nur dort sitzen, meine Freundin durfte dort sitzen, sind meine damalige. Und er hat mit ihnen ein paar Worte gewechselt und dann haben sie wieder können gehen und ich kann nichts sagen.
Magst du sie beschreiben, wie sie ausgesehen haben?
Ja. Mit diesen weissen Gewändern und bleich irgendwie. Ganz eigenartig. Es war wie in einer anderen Welt. Es ist, vor allem durfte ich keine Kommunikation aufbauen. Nichts. Ich musste dann einfach nachher wieder gehen und dann bin ich komplett am Boden gewesen. Wie noch nie in meinem Leben eigentlich fast. Oder? Ich weiss ja nicht, was dort vorgeht in dieser Sekte. Es weiss niemand recht, was vorgeht in dieser Sekte. Oder? Gegen aussen tut sich die Sekte schon so darstellen, dass es eigentlich gemäßigt ist. Oder? Und nicht irgendwie mit Brainwurst und Zeugs und Sachen. Aber so der visuelle Eindruck, der war ganz schlimm. Der war wirklich ganz schlimm. Oder?
Die Patricia und der Martin steigen dann in ein Taxi. Fahren weg. Im Tagebuch fragt er sich, ein Abschied für immer? Was jetzt? Unser Protagonist redet immer von Sai Baba als Sekte. Wie ordnen Sie Sai Baba als Organisation ein?
Die Sai Baba-Bewegung, die Satya Sai-Organisation, ist eine typische Guru-Bewegung. Es ist zentriert auf den Meister hin, aber sie trägt keine von diesen typischen sektenhaften Zeugen. Eine Sekte ist eine hierarchische Organisation, die sehr scharf gegen aussen abgeschottet ist. Also mit Aussenstehenden will man möglichst nichts zu tun haben und dann rigide Kontrolle kennt. Also die Mitglieder werden rigide kontrolliert, müssen sich an strenge Regeln halten und die werden auch durchgeführt. Gesetzte strenge Regeln. Und bei Satya Sai-Organisation findet man nichts von all dem. Also der Sektenbegriff passt da wirklich überhaupt nicht.
Der Vater der Kinder hat sich immer wieder Sorgen gemacht über die Schulbildung der Kinder, während sie in diesem Ashram sind. Was lässt sich über die Schule in so einem Ashram sagen?
Für die Erziehung ist wichtig, dass sie einerseits eine spirituelle Dimension hat. Also die Schulen, die Sai Baba geprägt sind, dort fängt man auch mit Mantra, Gebet, dann singt man Bhajans, also indische Songs zu Ehren von Sai Baba. Also es ist natürlich eine Ausbildung, die geprägt ist von hinduistischen Vorstellungen im Ashram in Puttaparthi, das ist ganz klar. Aber der Tagesablauf ist für Kinder nicht so streng, wenn man es von anderen Ashram-Schulen kennt. Das ist eine relativ moderater Tagesablauf.
Und in diesem Umfeld bleibt die Familie 3,5 Jahre.
Ich heiße Christine. Und ich habe die Situation damals gut mitbekommen.
Sie kennt Martin, seine Ex-Frau, schon lange. Christine gehört in der Familie zur Seite der Ex-Frau. Und Achtung, jetzt wird es kurz ein bisschen kompliziert. Der Christine, ihr Ehemann, ist nämlich der Bruder der Ex-Frau von Martin. Christine ist darum auch die Tante der beiden Mädchen und das Gotti vom Älteren.
Der Kontakt ist auch zu ihnen abgebrochen worden.
Und jetzt, plötzlich, stehen die drei, Mutter und die beiden Mädchen, vor ihrer Tür. Die Ältere ist jetzt 11 und die Jüngere 9.
Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Jetzt muss ich die drei aufnehmen. Ich hatte selber 4 kleine Kinder.
Sie und ihre Mann nehmen die Ex-Frau und die beiden Mädchen auf, bis die eine eigene Wohnung gefunden haben.
Also sie hat die Wohnung gesucht. Wir haben ein Geld organisiert von ihrer Schwiegermutter. Also ihre Schwiegermutter hat Geld gegeben für die Möbeleinrichtung, obwohl sie ja ihre Enkel seit Jahren nicht mehr dürfen sehen. Wir sind in die IKEA und dort haben sie Möbel aussuchen und das ist so ein Gestreit losgegangen, schon nach 5 Minuten, dass wir gesagt haben, also mach eine Liste, was du brauchst und wir gehen das holen. Und wir sind etwa 3-4 Mal in die IKEA gefahren, Karre vollgeladen und wieder heim. Und mein Mann hat sicher 10 Tage nicht Möbel zusammengebaut. X-tausend Einzelteile, wie man das so kennt. Und ich weiss noch, wo wir dann gesagt haben, los, eure Wohnung ist jetzt parat, ihr könnt dort rein. So, wir beide irgendwie Zungen am Boden. Hat sie gesagt, das ist ja das Hinterletzte, jetzt werft ihr uns hier einfach raus und schaut überhaupt nicht. Und ich habe gedacht, nein, Hilfe, ich mag einfach nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Und ich habe gesagt, wir werfen euch nicht raus, ihr habt jetzt eine Wohnung, die können dort sein. Es ist alles parat. Sie sind dann gegangen, aber unter Vorwürfe. Und die Mädchen haben mir nicht mehr Tschüss gesagt. Von diesem Tag nachher haben mir die Mädchen nicht mehr Tschüss gesagt.
Aber nicht nur Tante Christine grüssen sie nicht mehr.
Auch der Vater immer noch nicht. Obwohl der ganz in der Nähe wohnt.
Aber der Martin, der ist jetzt einfach mal froh, dass seine Kinder wieder zurück sind in der Schweiz und nicht mehr in dieser sektenähnlichen Organisation.
Und hier bei uns in eine öffentliche Schule gehen.
Sie sind übrigens hier recht erfolgreich. Beide haben mega gute Schulnoten.
Zuerst im Progymnasium, dann im Gymi und später dann auch an der Uni.
Und der Martin weiss das, weil jetzt bekommt er Zeugnis von ihnen.
Und weil er sieht, dass seine Töchter intelligent sind, gibt ihm das neue Mut.
Er hofft darauf, dass sie später als junge Frau einmal den Kontakt zu ihm suchen, weil sie vielleicht gewisse Sachen hinterfragen. Und die Hoffnung, dass es irgendwann gut kommt, die hat er ja seit immer. Und wegen dieser Hoffnung hat er ja auch überhaupt mal angefangen, Tagebuch zu schreiben.
Meine lieben Mädchen, irgendwann werdet ihr dieses Tagebuch in den Händen halten. Ich hoffe, dass ihr wissen wollt, was damals gewesen ist. Es ist ein Teil eures Lebens und es wird euch hoffentlich ermöglichen, eure Vergangenheit besser zu verstehen und zu bewältigen. Euer Papi.
Über 20 Jahre sind seither vergangen. Viel ist passiert.
Ich habe eure Mutter geliebt. Aber mit den Gefühlen, die ich für euch habe, kann man das nicht vergleichen. Papi zu sein, ist eine Lebensaufgabe. Ich habe euch beide gewollt. Beide Kerzen müssen brennen. Das seid ihr. Das sind eure jungen Seelen. Dann seid ihr bei mir. Meine lieben Engel, heute vor 10 Jahren bin ich zum ersten Mal Papi geworden. Und auf einmal warst du da. Ganz ruhig und still hast du in die Welt geguckt. Es war einer jener Momente, in welchen man einen Hauch von Ewigkeit spürt. Die Zeit bleibt für einen ganz kurzen Moment stehen und Weite breitet sich aus. Seit 17 Jahren gehe ich an den Briefkasten in der Hoffnung, dass sich etwas von euch darin befindet. Meine lieben Töchter, das wäre das Schlimmste. Ich bin eines Tages nicht mehr da und es ist euch egal.
Der Martin macht die Geschichte jetzt öffentlich. Was haltest du davon?
Ich finde es gut, weil ich glaube, dass er nicht der Einzige ist. Und ich finde, das ist eine Geschichte, die quasi sein Leben zerstört hat. Das hat mich sehr beschäftigt. Und ich finde es eine ungeheure Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren ist und niemand hat ihm helfen können. Ich finde es so grausam. Und ich finde es auch grausam, was diesen Kindern passiert ist. Was die jetzt für eine Ansicht haben von Vätern, von Männern oder von ihrer Kindheit. Ich finde, man hat auch den Kindern grosses Leid zugefügt.
Janine, wir sind am Ende der Geschichte.
Fast, aber noch nicht ganz. Ich finde, es sind noch 3 Sachen sind offen. Erstens Briefe, die wir den Töchtern und der Mutter geschickt haben. Zweitens der Nachname, über den wir auch noch reden. Und dann gibt es noch etwas Drittes.
Fangen wir mit den Briefen an. Hast du etwas gehört?
Nein, leider habe ich nichts gehört. Ich hätte gerne gehört, was sie dazu sagen. Aber auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen froh, weil ich auch ein bisschen Angst gehabt, dass sie die Veröffentlichung von diesem Podcast juristisch verhindern. Und sind wir auch ganz ehrlich, das Schweigen und das Ignorieren vom Vater, das passt ja eigentlich wirklich sehr gut in ihr Muster.
Und mit dem Namen, was ist mit dem?
Wo die beiden volljährig geworden sind, haben sie den Namen vom Vater, den Nachnamen, haben sie abgelegt und den Ledignamen von der Mutter angenommen.
Du hast gesagt, es gibt noch einen dritten Punkt. Was wäre das?
Bei dem dritten Punkt geht es ums Geld. Der Martin hat immer alle Alimente zahlt, jeder Rappen. Und dazu hat er noch Geld auf die Seite gelegt. Und so sind pro Kind 50'000 Franken zusammengekommen. Und als sie an die Uni gegangen sind, hat er ihnen den Betrag überwiesen, so als Start ins Erwachsenenleben.
Eigentlich eine wunderschöne Geste.
So etwa einem halben Jahr haben wir deinen Töchtern und deiner Ex-Frau den Brief abgeschickt und sie informiert, dass wir deine Geschichte, oder dass du deine Geschichte veröffentlichst. Jetzt haben wir Dezember, wir sind am Weihnachtsessen. Als wir den Brief abgeschickt haben, was hast du erwartet, dass es zurückkommt?
Ich erwarte, entweder eben, wie es jetzt passiert ist, dass nichts zurückkommt oder dass irgendeine kurze, heftige Rückmeldung kommt, das wollen wir überhaupt nicht. Und ja, also.
Und was hast du dort noch für Hoffnungen gehabt?
Nein, einfach ein Feedback. 20 Jahre lang habe ich nie etwas gehört, nie Feedback, nie irgendetwas. Wenn ich mal wenigstens gehört habe, hey, du bist ein Arschloch, darum und darum und darum.
Das ist eigentlich die höchste Strophe, die ich bekommen
habe. Eigentlich schon, ja, ja. Du weißt überhaupt nicht, was ist auf der anderen Seite, was die denken, was die sind, was die wollen. Du schwätzest einfach und schreibst die Lehre raus, jahrzehntelang.
24 Jahre, ganz genau. 24 Jahre ohne Töchter, ohne Resonanz.
Weil sie wollen nicht meine Töchter sein.
Und doch kann er immer noch nicht ganz loslassen. Eine kleine, stille Hoffnung, dass seine erwachsenen Töchter doch noch die Kiste aus ihrer Kindheit auspacken wollen, die bleibt. Zu Recht. Tausende Kinder in der Schweiz sind in einer ähnlichen Situation und haben keinen Kontakt zu einem älteren Teil. Ein Teil von ihnen geht aber nach Jahren doch noch auf den Papi oder die Mami zu. Was haben sie echt gebraucht dafür, um diesen Schritt zu gehen?
Das ist die vorerst letzte Folge von «Ohnmacht – Ein Vater und seine verlorenen Töchter». Ein Podcast von Roland Schnitz und Janine Borret.
Ein Dank geht auch ans Team. Storyberatung Thies Wachter. Postproduktion und Sounddesign Simon Meyer. Musikkomposition Lukas Fretz. Studioaufnahme Thomas Baumgartner und Chris Weber, Sprecherin Isabel Paris und Grafik Vivian Vogt. Und ein riesen Dank geht auch an Martin für sein Vertrauen.
Der Podcast ist mitfinanziert vom Swiss Los Fonds Basel-Land und dem Förderpreis Katalysator von der Stiftung Radio Basel. Wer etwas zu dem Podcast möchte sagen, das Team ist erreichbar unter der E-Mail-Adresse ohnmacht@bluein.ch. Produktion Communique GmbH.